Nehmt gerne eure Bibeln und schlagt mit mir das im 1. Samuel, das Kapitel 19 auf. Wir werden heute die Verse 8 bis 10 studieren. 1. Samuel, Kapitel 19, Entschuldigung, die Verse 8 bis 10. Und hier in diesen Versen machen wir weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, letzte Woche. Wir haben David, den Gesalbten des Herrn, ausgesucht, um der zweite King, der zweite König, Entschuldigung, des Volkes Israel sein, nach dem ersten König, Saulus, der auch böse war und der neidisch war, neidisch auf die Beliebtheit Davids. Und davor haben wir gelesen, dass er ihn in Verruf bringen wollte. Er wollte David in Verruf bringen und wollte ihn zur Strecke bringen, den Gesalbten, der nächster König sein sollte. Und du erinnerst dich auch, dass Jonathan, der Sohn Saulus, sich mit Paulus verbündet hat, mit David verbündet hat und seinen Vater zurückgewiesen hatte und hat David gerettet. Und Saulus hat ein Versprechen gegeben, eigentlich den David nicht zu töten. Es war ein heiliges Versprechen gegenüber Gott. Und so gab es erstmal Frieden. Und David war mal wieder vor Saulus und durfte ihn sehen und im Hof des Königs sein. Und so lesen wir jetzt weiter im Vers 8. Hör die Lesung Gottes heiligen und inspirierten Wortes. 1. Samuel, Kapitel 19, Vers 8 bis 10. Es brach aber wieder ein Krieg aus, und David zog aus und kämpfte gegen die Philister und brachte ihnen eine schwere Niederlage bei, so dass sie vor ihm flohen. Und der böse Geist vom Herrn kam über Saul, als er in seinem Haus saß und den Speer in seiner Hand hatte. David aber spielte mit der Hand auf den Saiten. Und Saul versuchte, David mit dem Speer an die Wand zu spießen. Aber er wich Saul aus und er stieß den Speer in die Wand. Und David floh und entkam in jener Nacht. Das Wort des Herrn. Möge er es segnen, wenn wir es jetzt zusammen studieren. Lasst uns zusammen beten. Himmlischer Vater, wenn wir jetzt diese alte Geschichte anschauen, die Geschichte der Leiter und der Herrscher Israels, dann lehre uns heute Abend, lehre uns, was heiliges Verhalten ist und unheiliges, dass wir überführt werden, dass wir korrigiert werden, wie wir in dieser Welt leben können. Dir zur Ehre und zur Herrlichkeit. In Jesu heiligem Namen beten wir. Amen. Wie leben wir unter Herrschern, zivilen Herrschern, die unmoralisch leben, die eindeutig eigentlich nicht geeignet sind, zu leiten, zu regieren? Und Freunde, ich will einfach sagen, dass diese Frage sehr alt ist und dass das Volk Gottes schon immer diese Frage behandeln musste. Im Alten Testament sehen wir, dass Gott und sein Volk viele Angriffe ausgesetzt war. Viele Königreiche haben damals Israel bedroht, und zwar unheilige, ungöttliche Könige, die wirklich nicht Gott glaubten. Und das Volk Israel war im babylonischen Exil unter einem König, der wirklich eigentlich total gegen den Gott Israels war. Und wenn wir uns jetzt hier dem Leben Davids zuwenden, hat er auch diese Erfahrung in der Regierung Sauls, dass der unter dem gesalbten König Israels war das genauso die Frage. Und lasst mich euch erinnern, auch im Neuen Testament, in der Gemeinde, war das genau das Gleiche. Und heute fühlen wir diese Spannung genauso, dass wie wir uns fragen, wie sollen wir als Gemeinde leben unter einem Herrscher, der keinen Sinn für Gott hat, der eigentlich bösartig ist. Und wir hoffen, dass wir heute auch sehen können und lernen können, wie wir uns verhalten können gegenüber denen, die ja, die über uns herrschen und oft Sachen tun, die wir nicht bejahen und die gegen Gott sind. Zwei Punkte heute in der Predigt. Heute ist es kein Kontrast dieser zwei Punkte, wie es oft ist bei so einer Predigt, aber wir haben zwei Punkte. Wir sollen Böshaftigkeit nicht mit Böshaftigkeit begegnen. Also nicht Bosheit mit Bosheit begegnen, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, ein gebrochenes Versprechen, gebrochene Eide sind das Ergebnis von Sünde, die da geblieben ist, nicht beendeter Sünde. Und das finden wir in allen drei Versen, diese zwei Punkte. Es ist nicht aufgeteilt nach dem Text, sondern in allen drei Versen finden wir diese zwei Punkte. Und so, wie ich schon den Kontext ein bisschen erläutert hatte, es ist keine Überraschung für uns, dass David wirklich in einer schwierigen Zeit ist. Er ist der Schafhirte, der Gesalbte, der Held Israels. Er wurde benutzt, um wirklich Gottes Volk zu retten. Und inmitten dieser wunderbaren Geschichte hat Israel einen König, Saul, der neidisch ist und der destruktiv ist. Und ja, und David hat nicht nur den Neid von Saul tragen müssen, sondern Saul hat ihn dreimal versucht zu töten. Dreimal hat es nicht geklappt, aber trotzdem, hier ist David, er ist gesalbt von Gott. Gesalbt von Gott und ein Mann, der eigentlich den Auftrag hat in der Armee Israels. Er hat eigentlich eine große Zahl an Männern unter sich, die Verantwortung haben für das Königreich. Und David hat Erfolg und Erfolg nach Erfolg in seinen Operationen, wenn er auszog, um das Volk zu verteidigen. Und Gott hat ihn echt benutzt. Aber in den Versen 10 bis 11 in Kapitel 18 sehen wir das erste Mal, wie Saul David töten wollte. Er wurde von einem Geist heimgesucht und er wurde gepackt von seinem Neid und er wollte David töten, während David die Harfe gespielt hat. Und beides Mal hat er es gleich getan und beides Mal hat er ihn nicht getroffen. Und jetzt sehen wir wieder, wie er es probiert. Ja, das war das zweite Mal, war es nicht mit dem Speer, sondern Saul hat sich gedacht, wie kann ich loswerden, den David, und hat dann ihm gesagt, ich verspreche dir meine Tochter. Dann hat er sein Versprechen aber nicht gehalten. Und dann hat er sich nochmal überlegt, was wäre, wenn ich meine jüngere Tochter David zur Frau geben? Es wird ganz einfach, David, nehm einfach meine Tochter. Und David sagt, oh, ich habe nicht so viel, meine Familie ist nicht wichtig, ich habe kein Land, ich habe kein Geld und ich bin eigentlich nicht würdig, ein Prinz zu werden. Was willst du überhaupt von mir? Und vielleicht kannst du dich erinnern, dass der Preis, den Saul dann haben wollte, war 100 Vorhäute von den Philistern. Also eine sehr wichtige Teil des Mannes und eine sehr aussichtlose Mission. Eigentlich hat Saulus sich das also ausgedacht als ein Komplott, als ob er sich sicher sein konnte, dass David das nicht schaffen würde. Da wäre keine Chance, dass David wirklich 100 Philister töten. Er war zwar ein Held, aber 100 Leute hätte er nie töten können. Also hat er den Komplott gestartet und David hat es geschafft. Er hat nicht nur 100, sondern er hatte 200 Philister getötet und hatte die Vorhäute gesammelt und hat sie dem Saul vorgelegt. Und der Text in der Bibel sagt uns, dass Saul sehr, sehr viel Furcht hatte vor David. Ich wäre auch in Furcht vor so einem Mann. Und da er gefühlt hat, dass der Herr mit David ist, und die Verse 19 bis 19,7, Vielleicht sollte also, er hat überlegt, wie kann ich ihn sonst zu Fall bringen, und er hat eine Schmutzkampagne gestartet. Er wollte praktisch David in den Dreck ziehen und seinen Ruf schädigen. Aber auch die nächsten Vertrauten, Nasenvertrauten von Saul haben zu David gehalten, und Jonathan, sein eigener Sohn, hat ihn zurechtgewiesen und hat ihn zu einer neuer, ja, Vernunft gebracht. Und im Vers 16, glaube ich, nein, ich weiß nicht wo, aber er nimmt dann ein Versprechen auf, der Saul, dass niemand den David töten soll. Und gleich danach ist David wieder in einer schwierigen Situation, weil es ist einfach ein ganz schwieriger Arbeitsplatz, wenn man das mal so nennen darf. Sein Chef ist der Herrscher des Landes und er will ihn tot haben. Aber dieser Herrscher will ihn tot haben, aber er kann es nicht schaffen, aber er probiert es trotzdem. Es hat nicht nur einmal, ja, zutage getreten, er hat es nicht nur einmal probiert, sondern dreimal hat er es probiert. Und David ist eigentlich ein Soldat der Armee. Was machst du, wenn dein Chef so reagiert? Wie sollte er sich jetzt verhalten? Er war also nicht nur ein Soldat, ein Hauptmann, sondern er war ein echt furchterregender Krieger. Und ich will dir sagen, wenn jemand Goliath, natürlich mit Gottes Hilfe, aber wenn jemand Goliath töten kann, dann ist er zu fürchten. Und Saul hat Recht daran, Furcht zu haben. Aber anstatt dass David sich Saul entgegnet und ihn angreift, sehen wir, dass David sich ganz anders verhält. Als David sich versteckt hat, um sein Leben zu fürchten, dann lesen wir trotzdem, dass ohne Erklärung und ohne Zögern lesen wir, dass er gleich wieder zur Arbeit ging. Er hat seinen Auftrag als Soldat wieder wahrgenommen und hat den Philistern eine schwere Niederlage beigebracht, als ein Verteidiger des Volkes Gottes, als ein Bild eines Erlösers, hat er den Feind wieder zurückgeschlagen und hat es nicht zugelassen, dass der Feind das Volk Gottes berührt. Und es macht sehr viel Sinn, wenn man sich in Davids Lage versetzt, zu fragen, wie geht das? Der König hat dich dreimal versucht umzubringen. Die Feinde sind an den Toren und wollen einbrechen. Wäre es nicht das Allereinfachste, die Philister einfallen zu lassen und Saul niederbringen zu lassen? Also wenn Saul dein Feind ist und dich töten will, dann könntest du einfach sagen, ja, also Entschuldigung, aber du hast es zweimal probiert. Du wolltest mich tot haben, dann du willst jetzt, dass ich wieder rausgehe und gegen die Philister kämpfe? Ich glaube, das ist wieder ein Komplott. Du willst mich wieder tot haben. Wie könnte man für einen Herrscher kämpfen, der dich tot haben will? Wie willst du dich verhalten? Wie kannst du ihm vertrauen? Wie will man irgendwas für ihn tun? Und manche von euch vielleicht kennst du dich an die Lehre der niederen Herrschaft, die Lehre der, wir haben hier so einen Fall von dieser Lehre, dass wenn eine höhere zivile Autorität, wenn also ein Herrscher eine unmoralische oder nicht richtiges Gesetz erlässt, ein moralisch falsches Gesetz, hat ein Untergeordneter ein Recht oder sogar eine Pflicht, sich diesem Gesetz zu widersetzen. Diese Lehre wäre hier sehr anwendbar. Es ist dieses Gesetz, ja, das wirklich zum Beispiel zum Tragen kommt nach dem Dritten Reich, wenn ein Soldat also zu etwas gezwungen wird, was unmoralisch ist, dann haben wir nicht nur die Wahl, sondern auch die Pflicht, so ein Kommando, so eine Anordnung zu uns zu widersetzen. Aber wir sehen hier, dass Gottes Anweisung und sein Plan oder seine Anweisung noch wichtiger ist und noch übergeordneter als die Anweisung eines Herrschers. Könnte er nicht einfach auf seinen König schauen und sagen, Saul, du bist bösartig, du bist böse, ich werde dich nicht verteidigen. Ich werde einfach zusehen und schauen, was passiert. Probier es selber, dich zu verteidigen. Wie auch immer du es schaffen willst, aber ich werde nicht dein Held sein und dich retten. Und ich will dir sagen, nein, das ist anders. Ja, Saul ist bösartig und unmoralisch. Er ist sogar ein Mörder. Er ist ungerecht in dem, was er tut. Er ist neidisch. Er ist überladen mit diesem Neid für diese Popularität, für diese Beliebtheit, die David hat. Aber David ist nicht gebunden, etwas Ungerechtes zu tun, sondern David hat nochmal eine Gelegenheit, Gottes Anweisung zu befolgen, ein Held, ein Verteidiger seines Volkes zu sein und Gottes Wille trotzdem zu tun, als Verteidiger, als Erlöser des Volkes Gottes. Also David ist weiterhin der Hauptmann, ein Hauptmann unter den Soldaten Israels. Und er dient sehr gut und er gewinnt. Nicht, weil er groß ist, sondern weil Gott groß ist. Also, wie behandelt David jetzt den Saul? Wie versteht er, was ihm jetzt geschieht? Wir haben diesen Psalm gelesen vorhin, Psalm 57, in dem Kontext, in dem sich David jetzt befindet. Und vielleicht hast du das Thema bemerkt in dem Psalm. Das Thema ist, dass Gott groß ist. Gott ist der, der den Kampf kämpft. Und Gott ist der, der die Schlacht kämpft und David erlöst. Und David ist das Lied in seinem Herzen. Gott ist das Lied in David Herzen. Auch selbst in Angesicht so eines bösartigen Königs. Und im Samuel 26 heißt es auch, Kapitel 26, möge ich nie meine Hand gegen den Gesalbten Gottes erheben. Das sagt er später. Das ist David seine Einstellung und seine Lehre. Samuel 26, Vers 9. Wahrscheinlich nächstes Jahr kommen wir da so weit in unseren Predigen. Aber er sagt das zu Abishai, sagt er das. Er sagt zu Abishai, was für ein schöner Name, töte ihn nicht, denn wer kann seine Hand gegen den Gesalbten des Herrn erheben und unschuldig bleiben? Was ist es, das, was David hält und das ihm zeigt? Warum nimmt David nicht seine Stärke, die Bären und Löwen getötet hat und Philister, und einfach seine starke Hand ausstreckt und diesen Saul tötet? Er könnte ihn sogar töten. Aber warum tötet er ihn nicht? Weil er Gott fürchtet. Es ist die Furcht des Herrn, die ihn überredet, dass sein Herr, sein Gott, souverän ist und dass seine Hand, Gottes Hand, immer noch über Saul ist, der gesalbt ist von Gottes heiligem Willen in dem Volk Gottes. Möge ich nie meine Hand gegen ihn erheben, denn er ist der Gesalbte Gottes. Saul, wo gehört David hin? Wem ist er untergeordnet? Er ist dem Herrn untergeordnet. Er ist sein Gesalbter. Und Gott und allein Gott richtet er sich aus. Und nur ihm gegenüber ist er rechenschaftspflichtig letztendlich. Und das ist sehr wichtig. David nimmt nie seine Waffen und richtet sie gegen Saul. Und er spricht nicht mal bösartig von ihm. Selbst in den Psalmen ist er sehr zurückhaltend und richtet seine Aufmerksamkeit auf seinen Gott. Und jetzt muss ich uns sagen, wir haben heute auch sehr bösartige Herrscher und Leiter. Jetzt könntest du sagen, das ist sehr politisch, aber ohne jetzt hier zu diskutieren, was ich für eine Partei wähle, das ist total irrelevant, das würde ich auch nie sagen. Aber das ist unpolitisch genauso wie richtig, dass wenn Leute Menschen töten oder Menschen in dem Bauch ihrer Mütter töten, wenn sie Menschen diskriminieren aufgrund ihrer Hautfarbe oder wenn Herrscher ihre Taschen füllen, während andere hungern, das ist unser heutiger Tag und das ist die Welt, in der wir leben. Nicht nur als Individuen, sondern auch als Gemeinde Gottes. Wie verhalten wir uns dem gegenüber? Sollen wir die Waffen erheben? Ja? Sollen wir uns gegen die Herrscher richten? Sollen wir protestieren? Tun wir Zeichen erheben und Plakate und schreien, was das Richtige ist? Was sollen wir tun? Ich würde uns und dir nahelegen, wir sollten das tun, was aus dem Herzen fließt, was Gott fürchtet. Das erste ist, dass wir beten. Dass wir beten für die, die der Herr über uns gesetzt hat. Im 1. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 2 und 1 und 2. Ich bitte euch, dass Gebet, Danksagung und Flehen vor Gott für alle Völker und alle Herrscher in hohen Positionen gebracht werden, damit wir ein friedliches und gottfürchtiges Leben führen können. Gottesfürchtig und ehrbar. Denn das ist gut in Gottes Angesicht, unserem Erlöser. Gebet. Christen, kämpfe den Kampf. Wir kämpfen den Kampf am besten, wenn wir auf unsere Knie gehen. Während wir mit Gott ringen, kämpfen wir den Kampf am besten. Und wir nehmen es in unsere Hand, die größte Waffe aller. Das ist die allergrößte Waffe. Es ist Gottes Herz für uns. Wenn du dich an Gott richtest und an ihn betest, wir können uns heute an Könige richten. Sie haben Atomwaffen. Sie haben Dinge, die wir nie haben werden, die so viel Kraft haben. Aber Gott hat noch viel mehr. Wir haben einen Gott, der all diese Sachen, die all diese Waffen nehmen kann und sie wieder gegen die Feinde richten kann. Wir beten an den, der absolute Kraft hat. An ihn beten wir. Die Bösartigkeit eines Herrschers gibt uns kein Recht, ihm zu widersetzen. Die Frage ist, werden wir gezwungen, mit ihm Bösartigkeit zu verrichten? Und das ist, jeder muss das in seinem eigenen Herz sich fragen. Nach den Schriften werden wir aufgerufen, selber mitzusündigen. Und ich will dich jetzt ernsthaft fragen, dass das allererste, bevor wir uns der Herrschaft widersetzen oder zivilen Ungehorsam tun, dass wir beten. Warum können wir das tun? Und das will ich dich zweitens ermutigen. Es ist die Furcht des Herrn, die Gottesfurcht. Fürchtest du dich vor Gott? Die Furcht Gottes, die aus seiner Souveränität, aus seiner Kraft nährt, dass alles nach seiner Herrschaft, nach seinem Plan geschieht. Nichts ist ihm zu fern. Gott wird dadurch nicht der Autor der Sünde, das sei ferne, aber wir glauben, dass Gott alles kontrolliert und alles in seiner Hand hält und selbst das Bösartige der Menschen in Gutes wandeln kann. Und es. Aber ich spreche spezifisch auf diese zwei, über diese zwei Sachen, über das Gebet und die Furcht vor dem Herrn, dass wir vor dem Herrn zittern und ihn anbeten. Nicht, dass wir uns den wenn Gott uns Herrscher über uns stellt, die sich Wir beten nicht. Wir beten für unsere Herrscher, damit sie, dass Gott sie gebraucht für das Gute seines Reiches, wie Cyrus zum Beispiel, der persische König. Und wir lesen zum Beispiel in der Kirchengeschichte auch über diese Märtyrer, nicht, dass es zwingend sein muss, dass wir ein Märtyrer werden, aber ich will dir erzählen von einem Bruder, lange Zeit her, das war Ignatius von Antiocha, er hat 7 Briefe geschrieben, als er in Ketten wurde, um gepeinigt zu werden, weil er nicht vor dem Cäsar Weihrauch geben wollte. Und er wurde missbraucht. Und er hat gesagt, Entschuldigung, das Zitat habe ich jetzt vergessen, habe ich nicht mitgekriegt, aber möge mein Körper hinweggenommen werden durch, ja. Und wenn wir unsere Waffen erheben für wichtige Gründe, viel wichtiger noch, wenn wir uns auf die Knie begeben und beten, dass wir wissen, dass Gott immer sein Volk verteidigt, dass wir immer sicher sind, dass sein Volk immer bewahrt, selbst wenn der Speer uns nicht verfehlt, sondern uns trifft, selbst wenn die Flammen uns überwältigen, selbst wenn wir die Schlacht verlieren. Und selbst wenn wir nicht gewinnen wie David und wenn wir uns nicht ausweichen können wie David im Speer, sondern unser Herrscher, unser Gott ist immer noch gut. Und er hat sogar die Kraft, uns von den Toten auferstehen zu lassen. Die Schriften sagen uns sogar, dass am Thron Gottes Märtyrer stehen, die sagen, wie lang, o Herr. Und das ist nicht weit weg von der Gemeinde heute in manchen Ländern, die von Tyrannen und Herrschern geplagt wird. Wie lange, Herr, wirst du das akzeptieren? Und wir lesen weiter und kommen zum zweiten Punkt, zu dem gebrochenen Versprechen oder dem gebrochenen Eid. Und dass dieses gebrochene Versprechen eine Folge ist der nicht behandelten Sünde. Vers 6. Da hörte Saulus auf die Stimme Jonathans, also erinner dich, das war Jonathan, der seinen Vater zurechtgewiesen hatte über David. Da hörte Saul auf die Stimme Jonathans und Saul schwor, so wahr der Herr lebt. Er, das war David, soll nicht sterben. Naja, und relativ kurz danach, nur ein paar Verse danach, heißt es, es könnten ein paar Tage gewesen sein, es könnten auch Monate sein, es könnten auch ein paar Jahre gewesen sein, ein paar Tage. Aber im Vers 8 heißt es, es brach aber wieder ein Krieg aus und David zog aus und kämpfte und brachte Niederlage bei. Und das hat wohl wieder den Neid Saulus angezündet. Diese große Tat, die David geschafft hatte, die überfordert Saul wieder. Du siehst, hier heißt es, David zog aus und kämpfte gegen die Philister und brachte ihnen eine schwere Niederlage bei, sodass sie vor ihm flohen. Saul hatte das wohl schon lange nicht mehr als Erfolg gehabt mit seiner Armee. Und es kann auch gut sein, dass das Volk wieder diese Lobgesänge anstimmte für David. Und es war vielleicht etwas, was Saul wirklich nicht gefallen hat. Sagt der Text uns nicht, aber andere Text, da passiert das. Und was sehen wir? Direkt nach diesem großen Erfolg heißt es im Vers 9, und der böse Geist vom Herrn kam über Saul. Er ist überfordert und überrumpelt, dieser bösartige Geist, der ihn überwältigt, der ihn peinigt, der diese Sünde, diese unbußfertige Sünde, dieser Zorn und dieser Bosheit, dieser Neid, diese mörderische Rage, was auch immer, all diese Sünde liegt auf Sauls Herz im geistlichen Sinne. Es ist nicht nur etwas, was Saul im Kopf steht, sondern das liegt auf seiner Seele. Und wir lesen weiter, als er den Speer in seiner Hand hatte und David aber spielte mit der Hand auf der Seite, er dient wieder dem König und im Vers 10. Und Saul versuchte David mit dem Speer an die Wand zu spießen, er aber wich Saul aus. Nun stell dir das mal vor, du bist David, wie entspannt könntest du vor Saul sein? Du wärst wahrscheinlich nicht sehr entspannt, weil er hat ja schon mal einem Speer ausgewichen. Und vielleicht denkt er sich sogar, wirf ja nicht wieder diesen Speer nach mir. Wir wissen nicht, was David wirklich gedacht hat, das ist nur eine Idee. Aber da David diese Erfahrung hatte, trotzdem ist er wieder da, zusammen mit Saul in einem Raum. Und vielleicht hat Saul... Saul könnte vielleicht sagen, du, ich brauche diesen Speer in meiner Hand, entspann dich. Ich brauche den in meiner Hand, falls die Feinde durch die Tür reinkommen. Ich verspreche dir, ich werde nicht einfach den Speer nach dir werfen. Mach dir keine Sorgen. Wir wissen nicht, was er gesagt hat. Aber eine Sache, die wir auf jeden Fall sagen können, ist, dass es wieder eine Folge ist, dass Saul nicht mit seiner Sünde in Konflikt tritt. Er will sie nicht zurechtweisen. Er hat es von Samuel gehört. Er hat es von seinem eigenen Sohn gehört. Vielleicht hat es auch von dem Volk gehört. Es ist Sünde, die er nicht töten wollte. Er wollte David töten, aber nicht seine eigene Sünde. Und sie übermannt ihn. Und so stark übermannt, dass er einen Mann, der ihm so toll dient, sein wichtigster Mann, ihn töten will. Ist das nicht wieder ein bösartiger Mann, der in seiner Bösartigkeit weitergeht, in seiner Vergewaltigung, wie ein Mann, der seine Frau schlägt, der immer weitermacht? Es ist so ähnlich, ja, wenn jemand seine Sünde nicht zu Tode bringt, dann geht die Sünde weiter. Und wenn die Sünde nicht tot ist, ja, werden wir sie wieder tun. Aber eine Sache, die uns nicht entfallen sollte, ist, dass die Verse 8 bis 10 auch ein anderes Level haben. Und das ist der Vers 6, nämlich sein Versprechen. Wir haben es vorhin gelesen. Es ist das Versprechen, es ist ein Eid, es ist nicht einfach nur ein Versprechen. Es ist auch nicht einfach nur ein Wort, das er mal so kurz gesagt hat. Es ist nichts Einfaches, sondern es ist ein heiliges Versprechen, heiliger Eid vor dem Herrn, dass du es einhalten musst. Und es kann sein, zumindest könnte es offensichtlich sein, dass Saul es sehr einfach genommen hat, dieses Versprechen, weil er es mehrmals übertreten hat. Er sagt, David soll leben. Aber dann im Vers 10 bricht er den Eid wieder und versucht es nochmal. Und gebrochene Versprechen folgen aus Sünde, die nicht gebußt und getötet wurde. Und es ist nicht nur, dass er eine Sünde begeht, sondern die Sünde wird verstärkt dadurch, dass er sein Versprechen bricht. Das ist also eine doppelte Sünde, eine schwierigere Sünde und ein doppelter Ungehorsam. Was will ich euch sagen? Was will ich mir selbst sagen? Wenn wir unsere Sünde nicht töten, wenn Sünde bei uns nicht getötet wird im Leben, dann wird die Sünde andere töten. John Owen hat auch gesagt, töte die Sünde oder die Sünde töte dich. Es ist sehr richtig und sehr, sehr, sehr offensichtlich. In diesem Herrscher sieht man es eines gefährlichen und bösartigen Herrschers. Wenn die Sünde, ja, die hat eine überwältigende, eine Gefahr, die deine Seele angrifft, die dich überrollt. Und hier kommt ein Geist, der Saul überrollt. Und wir handeln wieder nach den Wegen, die wir eigentlich verlassen haben wollten. Zum Beispiel, also, vielleicht trinke ich wieder zu viel. Vielleicht hast du eine schwere Woche und du trinkst 1, 2, 3, 4, 5, 7. Es könnte sein, ich habe einen Fehler gemacht, aber ich habe keine Buße geleistet. Dann wird es mehr und mehr und ich trinke mehr, jede Woche ein bisschen mehr und dann werde ich zum Alkoholiker. Und das mündet in schwierigere Sachen. Die Ehe geht auseinander, im Job werde ich schlechter und eine Sünde führt zur zweiten und zu größeren Sünden und all das passiert, weil unsere Sünde nicht zu Tode getötet wurde. Oder ist es eine Sache, dass du eine Frau siehst und du lässt deine Gedanken zu lange wandern und du denkst, oh, das war schlecht, aber du tust keine Buße und machst keine Barrieren um dich herum. Also guckst du weiter nach allen Frauen, die dir in den Weg kommen. Es ist bei uns allen so. Das ist unsere Seele, die sündig ist. Und immer wieder finden wir uns dann nicht nur Leute anzusehen oder dann auch über sie zu träumen und am Ende auch irgendwann fallen wir in Ehebruch. Töte die Sünde oder die Sünde töte dich. Sie überwältigen uns. Sie dominiert uns, die Sünde. Und sie wird uns zu groß. Zurück nun zu dem Zorn. Was wäre gut gewesen für Saul? Was ist das Gleiche, wie was für uns gut ist? Apostel Paulus sagt uns in Epheser 4, Vers 26, im Zorn sündigt nicht, lasst nicht die Sonne untergehen über euren Sünde. Gebt dem Teufel keinen Fußhalt, keine Möglichkeit. Also wir müssen mit unserem Zorn arbeiten. Lass es nicht los. Lass es nicht locker. Denk nicht einfach nur, ach ja, es war jetzt einmal passiert, ich werde es nicht nochmal machen. Sondern hab Eifer, Krieg zu führen gegen deine Sünde. Es braucht Buße. Und das könnte heißen, dass du manche Sachen in deinem Leben änderst, dass du Sachen rausnimmst aus deinem Leben. Zum Beispiel deinen Lebensstil änderst oder deinen Gedanken änderst, dass du, ja, deine Sünden bekennst, es anderen sagst und andere fragst, dich verantwortlich zu halten gegenüber Sünde. Und dann, vielleicht Saul hätte gleich Buße tun müssen und echte Versöhnung mit David suchen müssen. So, zum Beispiel. Denn Buße ist eine wichtige Sache. Und wenn wir es nicht ernst nehmen in unserem Lebenswandel und in unserem christlichen Lebenswandel, dann finden wir uns manchmal in Situationen, wo sind wir hingekommen? Spiel nicht mit der Sünde. Spiele nicht mit der Sünde, Christ. Es ist nichts, was wir leicht nehmen können, sondern wir müssen es töten. Lasst uns zusammen beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für die Schriften. Herr, wir danken dir für die Geschichte der Gemeinde und auch hier für die alttestamentliche Gemeinde, für David und seine Treue und deine heilige und souveräne Hand, dein Plan, dass du ihn geführt hast und ihn verteidigt hast. Wir danken dir, dass er uns seinen größeren Sohn geschenkt hat, dass du deinen Sohn, Jesus Christus, geschickt hast, um unter uns zu leben. Herr, wir bitten, dass als Gemeinde, dass du uns hilfst, in dieser Welt zu stehen und dich zu fürchten und im Glauben an dich, dass wir die Dinge tun, die anstehen und dass wir vor deinem Thron niederfallen. Hilf uns, richtig zu handeln und nach deinem Wort zu handeln und Mut zu haben, wenn wir Mut haben sollen, auch Mut zum Beten und alles dir hinzulegen, immer. Herr, all das beten wir in Jesu heiligem Namen. Amen.